Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C., mit dem neuen Roman von Sibylle Levitscharow. Und bei allem Gepolter, das gerade aus dem britischen Königreich zu uns schallt, mit dem Roman eines Gentlemans. Ein neues Buch von Christopher Isherwood liegt endlich auch auf Deutsch vor, über 50 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung. Zunächst jedoch zu einem Rechtsstreit. Vor einer Woche haben einige der größten Literaturverlage der USA gegen die Plattform Audible geklagt. Audible ist ein Tochterunternehmen von Amazon. Es produziert und vertreibt vor allem Hörbücher. Und ich habe vor der Sendung mit Stefan Ellenberg gesprochen. Er ist Rechtsanwalt, spezialisiert auf Urheber- und Medienrecht. Und als erstes habe ich ihn gefragt, worum es da genau geht bei der Klage der US-Verlage gegen Audible.
Im Rahmen der Klage geht es darum, dass die Verlage, die Sie gerade angesprochen haben, Audible die Einführung eines neuen Features untersagen lassen möchten. Das Angebot heißt Audible Captions. Audible Captions bietet dem Nutzer nicht nur die Möglichkeit, sich das Hörbuch anzuhören, sondern er kann sich parallel dazu auch den Text anzeigen lassen. Man muss sich das Ganze vorstellen, in etwa wie die Untertitelung bei einem Film, deswegen auch der Name Captions, also Bildunterschrift oder Untertitel. Das heißt, an der Stelle, an der ich mich gerade im Hörbuch befinde, wird mir ein kurzer Textauszug präsentiert, den ich dann lesen kann. Der Unterschied zwischen einem normalen E-Book und der Wiedergabe über Audible Captions liegt darin, dass der Nutzer sich die Rechte für das E-Book nicht kaufen muss. Also anders als beispielsweise beim Immersion Reading, wo der Nutzer sowohl das Hörbuch als auch das E-Book gekauft hat und sich dann parallel beides vorlesen lassen oder anhören kann, ist es bei Audible Captions nicht so, sondern die Textwiedergabe funktioniert über die Spracherkennungssoftware von Amazon. Das sehr zum Unmut der klagenden Verlage, weil der Nutzer natürlich zunächst einmal das E-Book nicht erwerben muss. Das heißt, es gehen Lizenzen verloren. Und zum anderen funktioniert die Spracherkennungssoftware von Amazon, genauso wie jede andere Spracherkennungssoftware, noch nicht 100%ig korrekt. Das heißt, es kommt zu Wiedergabefehlern bei der Anzeige des Textes. In der Klage sind die mit in etwa 6% angegeben.
Und wie ist da der aktuelle Stand in diesem Rechtsstreit?
Der aktuelle Stand ist, dass die Klage erhoben worden ist. Die Klagebegründung liegt vor. Nach meinem letzten Stand hat Audible dem Druck der Verlage insoweit schon mal nachgegeben, als dass sie die Bücher, um die es in der Klage geht, die haben sie wohl aus dem Angebot von Audible Captions in den USA rausgenommen. Scheint also so zu sein, dass sie sich ihrer Rechtsposition da doch selber nicht so ganz 100%ig sicher sind und deswegen zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gegriffen haben.
Ein Autor oder eine Autorin tritt ja in der Regel die Rechte an einem Romantext oder an der Vervielfältigung dieses Romantextes an seinen Verlag ab. Wie kommt denn ein Text überhaupt zu Audible?
Was Sie gerade gesagt haben, ist völlig richtig. Also mit der Erschaffung des Werkes wird ja der Autor Kraft Gesetzes hier in Deutschland Inhaber des Urheberrechts und auch aller Nutzungsrechte. Die Nutzungsrechte werden dann dem Buchverleger eigentlich vollumfänglich eingeräumt. Der Buchverleger wertet einen Teil dieser Rechte, meistens natürlich die Abdruckrechte, selbst aus und lizenziert dann andere Rechte, wie beispielsweise das Hörbuchrecht, an Dritte. Schlicht hier aus dem Grund, weil viele Verleger nicht über die notwendigen Kompetenzen hinsichtlich der Produktion und dem Vertrieb von Hörbüchern besitzen und das dann im Rahmen der Sublizenz an Firmen, wie natürlich insbesondere im Hörbuchbereich Audible, dann vergeben.
Die Spracherkennung, die dann zu dieser Untertitelung von Hörbüchern führt, wie Sie es gerade schon beschrieben haben, dürfte ja in Zukunft immer besser werden. Welche neuen Probleme dürften denn in Zukunft mit einer Weiterentwicklung dieser Spracherkennungssoftware entstehen?
Man muss sagen, dass die Weiterentwicklung der Spracherkennungssoftware ein Problem sicherlich in Zukunft beheben wird. Das ist die angesprochene Fehlerlatenz. Das heißt, je hochwertiger die Wiedergabe des Textes ist, desto weniger wird der Rechteinhaber behaupten können, dass seine Rechte alleine dadurch verletzt werden, dass die Wiedergabe des Textes nicht akkurat erfolgt. Auf der anderen Seite muss man aber berücksichtigen, dass auch die Wiedergabe von starken literarischen Werken durch solche Speech-to-Text-Funktionalitäten natürlich eine Vervielfältigung des Werkes darstellt. Da macht es also keinen Unterschied, ob ich das Ganze am Fotokopierer fotokopiere, ob ich die berühmte schnelle Copy-Paste-Funktion am Rechner benutze oder ob ich eine Spracherkennungssoftware benutze. In allen Fällen liegt eine Vervielfältigung vor und grundsätzlich hat der Urheber oder der Nutzungsrechteinhaber das alleinige Recht darüber zu entscheiden, wer sein Werk vervielfältigt. Eine Ausnahme, die in dem Zusammenhang vielleicht noch bedeutsam werden könnte, sind die Grenzen des Urheberrechts, die gesetzt werden, beispielsweise durch Zwecke der Forschung und der Lehre oder auch für behinderte Menschen. Aber davon einmal abgesehen bleibt es dabei, die Vervielfältigung ist einwilligungspflichtig.
Welche Auswirkungen hat denn diese Klage in den USA für deutsche Verlage? Hatte Audible Deutschland ein ähnliches Feature geplant?
Also man kann sagen, dass die Klage in den USA zunächst mal für die Rechtslage in Deutschland keine Auswirkungen haben wird. Das liegt daran, dass das Urheberrecht immer schutzlandsbezogen ist. Das heißt, wenn ich als Urheber in den USA klage, dann gelten die Rechtswirkungen auch nur in den USA. Genauso wäre es hier auch, wenn ein deutscher Urheber dagegen klagen würde. Dass das notwendig ist, ist momentan nicht in Sicht. Audible Deutschland hat auf eine Anfrage des Börsenvereins erklärt, zunächst einmal Audible Captions in Deutschland nicht einführen zu wollen. Was zunächst bedeutet, müssen wir sehen, vielleicht oder wahrscheinlich hat das natürlich auch mit dem Ausgang des Verfahrens in den USA zu tun.
Das sagt Rechtsanwalt Stefan Ellenberg. In den USA haben einige der größten Literaturverlage gegen Audible geklagt. Zum 10. September soll es auf der Plattform eine neue Funktion geben, die zu vielen Hörbüchern die passenden Untertitel anzeigt. Und damit zu Christopher Isherwood. Der britisch-amerikanische Schriftsteller wurde hierzulande vor allem durch seine literarische Vorlage für das Musical Cabaret bekannt. Geschrieben hat er es in den 1930er Jahren in Berlin und auf Basis eigener, ausschweifender Erfahrungen im Berliner Nachtleben. Die haben sicherlich auch seinen Roman Die Welt am Abend beeinflusst. Bereits 1954 erschien das Buch im englischsprachigen Original. Jetzt ist Die Welt am Abend zum ersten Mal auch auf Deutsch zu lesen. Bettina Baltscheff stellt es vor.
Es mag uns kaum noch erstaunen, wie weit das Spektrum geschlechtlicher Identität heute ist, wie frei man zumindest in der westlichen Welt leben kann. Dabei waren die überlieferten Rollenzuschreibungen noch vor wenigen Jahrzehnten so starr, dass es Mut kostete, sich von diesen Rollen zu emanzipieren. Christopher Isherwoods Roman »Die Welt am Abend« aus dem Jahr 1954 handelt von solch einer Emanzipation, die sich dem Leser erst nach und nach erschließt. Stephen Monk, ein junger Dandy, steht Anfang der 1940er Jahre gelangweilt auf einer Party, als er erfährt, dass seine Frau Jane ihn betrügt. Eine für ihn nicht sehr überraschende Einsicht, die er dennoch zum Anlass nimmt, zu seiner Tante Sarah zu fliehen. Von einem Laster angefahren, bricht sich Stephen Monk den Oberschenkel und muss über Wochen das Bett hüten. Jedoch wird er liebevoll umsorgt von Sarah und von Gerda Mannheim, einer aus Nazi-Deutschland geflüchteten Jüdin.
Wenn Sarah hereinkam, um Guten Morgen zu sagen, hatte ich das Frühstück beendet und lag auf die Kissen gestützt da, gewaschen, rasiert und gekämmt, der vorbildlich keimfreie Invalide. Gesicht und Hals betupfte ich mit dem stärksten Rasierwasser, das Gerda in der Apotheke finden konnte. Es wurde mit den Worten viril, herb, erfrischend wie eine Meeresbrise, maskulin wie eine Brière-Pfeife beworben. Der herbe Duft hielt nicht lange vor, doch auf dem Höhepunkt seiner Wirkung hätte er den Geruch eines Stinktiers überlagert.
Warum Isherwood seinen Protagonisten ans Bett fesselt, ist leicht durchschaubar. Es ist die einzige Position, in der Stephen Monk seinem größten Widersacher nicht entfliehen kann, sich selbst. Denn unter der dicken Schicht Ironie und Weltgewandtheit liegen Gefühle verschüttet, die sich der Dandy nicht eingestehen will, weshalb er sich zunächst darauf beschränkt, seine Erinnerungen und die Briefe seiner ersten, früh verstorbenen Frau Elizabeth zu sortieren.
Eine englische Schriftstellerin namens Elizabeth Rydell, vielleicht haben Sie von ihr gehört, sie ist ziemlich berühmt. Rydell? Nein, ich glaube nicht. Was hat sie geschrieben? Erzählungen, Romane, der bekannteste heißt »Die Welt am Abend«. »Die Welt am Abend? Die Welt am Abend? Komisch. Das war auch der Name einer kommunistischen Zeitung in Berlin, bevor Hitler an die Macht kam.«
Elizabeth Rydell ist mondän, elegant und klug, genauso wie Stephen Monk es selber gern wäre. Um einiges jünger als sie kann er gar nicht glauben, dass sie sich für ihn interessieren könnte, doch sie will ihn sogar heiraten. Was Christopher Isherwood mit einer Szene illustriert, bei dem ein geschulter Psychosomatiker bereits hellhörig wird.
Auf die bevorstehende Zeremonie reagierten wir beide mit einer heftigen Grippe, die unseren Hals so wund machte, dass wir kaum schlucken konnten. Am Morgen der Hochzeit waren wir so krank, dass Sarah uns anflehte, sie zu verschieben. Natürlich lehnten wir ab. Auch wenn es wahrscheinlich unser Todesstoß sein wird, sagte Elizabeth, ach Liebling, was für eine perfekte Anzeige in der Times. Mr. und Mrs. Monk feierten einen sehr stillen Liebestod, keiner von ihnen konnte auch nur eine Note singen.
Ein paar gemeinsame Jahre sind Stephen mit Elizabeth gegönnt, in denen sie viel reisen und Stephen sexuellen Abenteuern nicht abgeneigt ist. Er schläft mit Frauen, die ihm nichts bedeuten, und mit einem jungen Mann, von dem Stephen zunächst glauben will, er sei nur ein guter Freund, Michael Drummond. Eher beiläufig erfahren wir nun, dass Stephen schon als Student homosexuelle Erfahrungen gemacht hat und dass er sich in den 1920ern ins Nachtleben der deutschen Hauptstadt gestürzt hat, bei dessen Beschreibung man unwillkürlich an Babylon Berlin denken muss.
Für einen laufenden Puritaner war die Stadt ein passenderer Zufluchtsort als Paris, weil sie das Laster anerkannte und mit humorloser preußischer Gründlichkeit in all seinen Formen kultivierte. In Berlin reichte es nicht aus, nur Sex zu wollen. Man musste sich spezialisieren. Eine halbwüchsige Jungfrau, eine 70-jährige Alte, ein Mädchen mit Peitsche und hohen Stiefeln, einen Transvestiten, einen Polizisten, einen Pagen oder einen Hund verlangen.
Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass Christopher Isherwood auch mit »Die Welt am Abend« seinem Sujet treu bleibt. Er ist der Chronist der homosexuellen Emanzipation im 20. Jahrhundert. Ihm ist keine Variante sexueller Identität fremd und auch nicht deren hartnäckige Verdrängungsmechanismen. Das war so in »Leb wohl Berlin«, das war so in »Der Einzelgänger«, vor einigen Jahren verfilmt als »A Single Man«, und in diesem feingliedrigen und eleganten Roman ist es nicht anders. Dabei geht Christopher Isherwood sehr subtil vor. Vieles wird nur angedeutet und dadurch umso bedeutungsvoller. Politisch positioniert sich Christopher Isherwood jedoch sehr deutlich und klar antifaschistisch. Sei es durch die Figur der aus Deutschland geflüchteten Gerda, sei es durch Stephens Geliebten Michael Drummond, der am Kampf der internationalen Brigaden in Spanien teilnimmt. Von all dem erzählt uns der Dandy durchaus unterhaltsam, während sowohl sein Oberschenkelknochen als auch sein verletztes Ego langsam heilen. Am Ende muss Stephen Monk sich eingestehen, dass er vor seiner zweiten Frau Jane nicht geflüchtet ist, weil sie ihn betrogen hat. Er ist geflüchtet vor seinen eigenen Gefühlen, seinem Selbsthass, diesen Morast, wie er es nennt. In einem Brief an Jane, in dem er in die Scheidung einwilligt, schreibt er schließlich:
Noch versuche ich nicht, mir zu erklären, was mit mir vorgeht. Ich bin nur dankbar. Es ist eine Art Wunder. Deshalb kann ich aufrichtig sagen, ich hoffe, dass du glücklich bist, wo immer du dich gerade aufhältst. Denn ich bin glücklich und in gewisser Weise glaube ich, dass ich es niemals zuvor gewesen bin, in meinem ganzen Leben nicht. Es ist ganz anders als die Art und Weise, wie ich mit Elizabeth glücklich war. Ich kann nur sagen, ich fühle mich frei.
Es mag für einen englischen Schriftsteller eine wenig originelle Bezeichnung sein, aber auf Christopher Isherwood trifft sie ohne Abstriche zu. Er ist ein schreibender Gentleman. Und vielleicht liest man Die Welt am Abend auch deshalb so gern, weil man angesichts des verbalen Getöses, das uns gerade aus der englischsprachigen Welt erreicht, die kluge, selbstironische Stimme eines Gentleman schmerzlich vermisst.
Bettina Baltschew über Christopher Isherwood, Die Welt am Abend. Aus dem Englischen wurde der Roman übersetzt von Hans-Christian Oeser und erschienen ist er im Verlag Hoffmann und Campe Hamburg, 384 Seiten, 24 Euro. Eine hochdekorierte deutsche Autorin hören Sie heute Abend in der Lesezeit hier im Deutschlandfunk. Sibylle Levitscharow liest aus ihrem neuen Roman Von oben, der in der kommenden Woche bei Suhrkamp erscheint. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Hubert Winkels. Herr Winkels, in Sibylle Levitscharows Roman Von oben spricht ein unbehauster, man könnte vielleicht auch sagen ein obdachloser Erzähler. Muss man sich da jemanden am Rande der Gesellschaft vorstellen?
Nein, man kann es vielleicht ganz direkt sagen, der Roman selber macht auch keine großen Umschweife. Es ist ein Toter, oder wenn Genderfragen in diesem Zustand noch eine Rolle spielen, eine Tote, das bleibt eine Weile offen. Es spricht ein Toter, sagen wir jetzt der Kürze halber, der jüngst gestorben ist, das kann er an bestimmten Dingen ablesen, die er sieht, dass noch nicht viel Zeit verflossen ist, seit er selber auf der Erde weilte. Und er hat die einmalige Chance, gelegentlich wieder ins Leben, sagen wir ins Halbleben, gerufen zu werden. Und auf einmal beobachtet er Dinge in seiner Nahumgebung. Also er kann nicht jetzt zur Sonne reisen oder auf den Mars, sondern er bleibt ganz in der Nähe seines Wohnorts. Und das war Schöneberg in Berlin. Und man könnte jetzt auch Down to Earth sagen, es ist ein Berlin-Buch, das erste Berlin-Buch der Schwäbin, der Stuttgarterin Sibylle Levitscharow.
Und wie erzählt so jemand, der eigentlich schon gestorben ist, kann der sich überhaupt noch so als abgeschlossene Entität begreifen?
Ja, das tut er sehr wohl, faktisch, performativ sozusagen, obwohl inhaltlich er das immer wieder dementiert. Also der Roman reflektiert sehr hochgradig über den Zustand, in dem der Erzähler wirklich ist, was es mit seinem Körper auf sich hat, die Seele, der Geist. Auf der anderen Seite ist er aber in seinen Monologen über das Gesehene sehr munter, direkt, manchmal frech, wie man die Erzählerin Sibylle Levitscharow ja auch nicht nur neben ihren Büchern in manchen Diskussionen kennt, sondern auch aus ihren Büchern zuvor, und legt sich dann irgendwann auch keine Zügel mehr auf, sondern redet wie ein sachlich engagierter Pegasus, der vor allen Dingen durchs alte West-Berlin reitet.
Diese transzendentalen oder religiösen Themen, das sind ja Dinge, die Sibylle Levitscharow in ihren Romanen häufig interessieren. Wie würden Sie denn, Herr Winkels, diesen neuen Roman jetzt in Ihrem Werk einordnen?
Ja, er knüpft schon an Motive, also nicht nur Motive, sondern wirklich romanprägende Motive, wie in Consumatus, wo auch nicht körperliche Geister um einen trinkenden Palaver-Menschen in einem Café in Stuttgart schwirren und sich in irgendeiner Form untereinander verständig machen. Und da reiht sich das hier ein. Das Buch jetzt, das Neue von oben, hat den Vorzug oder Nachteil, dass es zwischen Motiven der Transzendenz und einem wirklich satten, oft auch derben schwäbischen Sound mit Redensarten, dialektalen Elementen hin und her springt. Also es ist rau, frech, manchmal auch böse. Es ist etwas kultur- und zivilisationsskeptisch dabei und auf der anderen Seite so etwas Erlösungssuchendes, das sich eher fein daraus hervormändelt. Diese Auseinandertreten dieser beiden Haltungen, das macht diesen neuen Roman schon etwas anders als die, die wir kennen.
Also was zum Schmunzeln und zum Gruseln?
Ja, und gelegentlich zum sich mit erheben. Es ist ja nicht ganz selten in der jüngeren Literatur übrigens dieses Motiv, also Engel über Berlin, das ist jetzt ein Filmtitel von Wim Wenders, aber Lincoln in the Bardo ist ein bekanntes Beispiel von George Saunders, wo eigentlich auch aus der Perspektive von Halbtoten, Untoten eine Art höhere Zombies gesprochen wird, wobei bei Saunders eben das Zerstörte dieser Existenzen in der Sprache mitgegeben ist und bei Sibylle Levitscharow man doch nach einiger Zeit, wenn man sie kennt, man Levitscharow pur zu hören meint.
Sibylle Levitscharow pur und auch etwas schwäbisch hören Sie heute Abend in der Lesezeit ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Es ist der erste von zwei Teilen und die Autorin liest aus ihrem neuen Roman Von oben, der am 9. September bei Suhrkamp erscheint. Nach den Nachrichten geht es hier erstmal weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell, dann unter anderem mit einer Messkampagne auf der Elbe, die kämpft schon das zweite Jahr in Folge mit extremem Niedrigwasser. Mehr dazu weiß gleich meine Kollegin Monika Seinsche, und für den Büchermarkt verabschiedet sich am Mikrofon Miriam C.